Heute tauchen wir ein in eine Geschichte, die so unvorstellbar ist, dass sie selbst die kühnsten Vorstellungen übertrifft. Es geht um eine Familie, die alles riskierte, um dem Unbekannten zu trotzen. Eine Familie, die ihr Leben auf den Kopf stellt, indem sie alles zurücklässt und einen Bunker baut. Doch während sie sich in Sicherheit bringen wollten, brachten sie sich möglicherweise nur in noch größere Gefahr.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Dr. Daniel Vance war ein kluger Mann. Vielleicht zu klug für sein eigenes Wohl. 40 Jahre alt, Professor für numerische Störungsmechanik, mit einem Gehirn, das wahrscheinlich nur aus Formen und Zahlen bestand. Niemand weiß so genau warum, doch eines Tages, ganz plötzlich und ohne Vorwarnung, überschlug er die Zahlen zur Apokalypse und kam zu einem beängstigenden Entschluss. Er verriet nicht, was genau er sich errechnet hatte. Doch nachdem er sofort seinen Job kündigte und alle Wertpapiere liquidierte, könnte man sagen, dass es nichts Positives gewesen sein kann. Mitgerissen von diesem enormen Umschwung war seine Frau. Eine 24-jährige Doktorandin, die sich einige Zeit vor allem in Daniel verliebt hatte. Sie liebte diesen eigenartigen Bären von Mann, der einem aus dem Nichts eine Blockhütte bauen und im gleichen Atemzug die Besonderheiten des Orbits eines Asteroiden erklären konnte. Wenn man mit Daniel sprach, gab er einem das starke Verlangen, ihm zuzustimmen. Und so willigte sie ein, als er ihr seinen Plan eröffnete. 15 Jahre und 5 Kinder später lebten die Vances gemeinsam in den Wäldern am Rande meiner Heimatstadt. Sie waren rätselhaft, reicher als der Papst und extrem streng, wenn es um ihren Prepper-Lifestyle ging. Aber gleichzeitig waren sie witzig, locker und man wollte sich mit ihnen einfach unterhalten. Überlebenskünstler, die dem Leben selbst trotzten und die unsere Stadt mit den komischsten Anfragen an lokale Geschäfte stürmten. Große Mengen an Zement, Eisen, Graphit und Stahl wurden über die Berge geliefert, damit die Vances ihren Bunker bauen konnten. Und die Art und Weise, wie sie versuchten, alles geheim zu halten, waren legendär. Daniel verbrachte einmal 6 Monate damit, einen Führerschein zu machen, damit er mehrere LKW zu seinem Versteck fahren konnte, ohne dass es jemand sehen würde. Und einmal, als er die Firma, die er angestellt hatte, sich weigerte, ihm GPS-trackerfreie Wagen zu liefern, kaufte er einfach ihr gesamtes Lager auf und ließ ihnen so keine Wahl mehr. Als sich die Vances also nicht mehr in der Stadt blicken ließen, während die Pandemie begann, als sich die Anfragen nach Essen und anderen Gütern komplett einstellten und der Kontakt abbrach, schoben es die meisten auf den angehenden Lockdown. Sie besaßen schließlich einen Bunker und hatten ihr gesamtes Leben dafür trainiert, sich selbst versorgen zu können, sollte die menschliche Zivilisation einmal kollabieren. Selbst Alexander, der Jüngste mit nur 3 Jahren, konnte bereits Feuerholz sammeln und hatte gelernt, welche Pflanzen in der Gegend essbar waren. Viele von uns gingen einfach davon aus, dass, sollte irgendjemand die Corona-Pandemie aussitzen, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen, es die Vances sein würden. In der Realität sah das Ganze jedoch anders aus. Als die schlimmste Wahrheit ans Licht kam, fanden wir heraus, dass Daniel die Pandemie als eine Art Probelauf genutzt hatte. Die Familie hatte geplant, 6 Monate im Lockdown zu verbringen und so ihren Atomschutzbunker auf die Probe zu stellen. Doch nach 3 Monaten erhielt der Sheriff einen panischen Anruf über Funk. Er erhielt die Koordinaten, leise durch einen Sprecher geflüstert mit der Stimme eines schluchzenden Kindes, von dem man ausgeht, dass es Alexander gewesen sein muss. Auch wenn das nie bewiesen werden konnte. Die Polizei machte sich auf den Weg und sie fanden den Bunker luftdicht verschlossen vor. Sie brauchten mehrere Stunden, um die Tür so weit aufzuschneiden, dass man hindurchsehen konnte. Und während sie sägten, versuchten die Rettungskräfte immer wieder Kontakt zur Familie herzustellen. Jedoch ohne Erfolg. Als sie dann endlich den Bunker betraten, war die Polizei sprachlos. Dort war niemand, den sie hätten retten können. Keine Leichen, keine Überlebenden. Es gab mehrere Indizien, die darauf hindeuteten, dass der Schließmechanismus der Bunkertür einen Defekt hatte und die Vances eingesperrt wurden. Doch wenn dem so war, wohin waren sie verschwunden? Familien- und Kinderbetten standen überall verteilt, mit gelb schimmelnden Bezügen und Eimern in Griffweite, die über und über mit Flecken übersät waren. Manche Türen waren verbarrikadiert, andere komplett zerstört. Es gab sogar Hinweise auf provisorische Quarantänen und so wie es aussah, Spuren auf Gewalt. Die Polizei, die normalerweise die beste Quelle für Kleinstadt-Tratsch war, wollte sich nicht zu den Funden äußern, bis die Stimmen der Öffentlichkeit so laut wurden, dass der Sheriff dazu gezwungen war, eine Konferenz abzuhalten und wenigstens die gröbsten Informationen herauszugeben.
Kurz nachdem die Familie Vance in ihrem Bunker eingesperrt wurden, infizierten sie sich mit einer Krankheit, die zweifellos aus der fehlerhaften Wasserversorgung hervorging. Es war ihnen nicht möglich, Hilfe zu holen. Gerüchte über weitere Infizierungen wurden übertrieben, befeuert von den steigenden Corona-Zahlen, die nichts damit zu tun haben. Was auch immer das für eine Krankheit war, die die Vances getötet hat. Sie ist unorganischer Natur. Kein Grund zur Sorge. Die Hinterbliebenen der Vances wurden bereits informiert. Der Bunker soll abgerissen werden und dann können wir diese unglaublich traurige Tragödie hinter uns lassen.
Natürlich hatten wir danach immer noch Fragen. Tausende davon. Warum hatten die Vances nicht um Hilfe gerufen? Sie hatten Funkradios, Computer, Handys. Sie waren Überlebenskünstler, keine Amish. Und wo zur Hölle waren sie? Was war mit ihren Leichen geschehen? Warum hatten sie nicht gehen können? Wir schrien diese Fragen und mehr dem Sheriff entgegen. Doch die Polizei weigerte sich, sie zu beantworten. Für die meisten von uns verlor der Fall schon 1 oder 2 Wochen später an Spannung, als wir realisierten, dass wir wirklich keine Antworten mehr bekommen würden. Außerdem war die Pandemie wirklich in vollem Gange. Und viele hatten nun andere Dinge, um die sie sich kümmern mussten. Die tragische Geschichte rückte immer weiter in den Hintergrund, bis sie nur noch ein weiterer dunkler Fleck in der Historie unserer Stadt war, über den nicht geredet wurde. Und auch ich gehörte zu den Menschen, die das Ganze irgendwann vergessen hatten. Ich hatte definitiv nicht damit gerechnet, über besagten Bunker im Wald zu stolpern. Absperrband noch immer an der geöffneten Türe mit versenktem Metall um das Schloss. Er stach in diesem Wald so stark hervor, als hätte man ein Loch in den dünnen Stoff der Realität geschnitten. Die Dunkelheit, so tief und schwarz, dass es beinahe wehtat, ihn anzusehen. Der Anblick ließ mir das Herz in die Hose rutschen. Es strahlte Schmerz aus. Macht das Sinn? Ich denke, ein Teil meines Eidechsengehirns hatte bereits angefangen, die Details aufzunehmen, die mir erst bei genauerer Betrachtung bewusst wurden. Wie die blutigen Fingerabdrücke, die den Türgriff zierten. Als hätte jemand verzweifelt daran gekratzt, in dem erfolglosen Versuch, das Schloss zu öffnen. Oder das kleine Guckfenster, das mit einem Hammer zerschlagen wurde, der noch immer nahe der Tür lag. Dieser kurze Blick darauf reichte mir, um vorstellen zu können, wie die Vances einer nach dem anderen am Fenster standen und in die Tiefe des Waldes schrien. Verzweifelt. Auf der Suche nach Rettung. An jedem anderen Tag, unter anderen Umständen, wäre ich davongelaufen. Doch ich war hier, um nach meinem Hund zu suchen. Und das Licht meiner Taschenlampe zeigte ein paar nasse Pfotenabdrücke, die direkt in den staubigen Zementtunnel des Bunkers führten. Als Berner Zen und Border Collie Mischling ist Ripley genau die Art von Hund, der mir zitternd in die Arme springt, wenn ein Sturm unser Fenster beprasselt. Ich muss ihm sogar die Pfote halten, wenn ich ihn bürste. Ich liebe ihn über alles. Ich habe keine Familie oder Frau. Oder überhaupt wirkliche Freunde. Doch ich habe Ripley. Und ich hätte niemals einfach umdrehen und nach Hause, in meine leere Wohnung gehen können, wo ich mich irgendwann in den Schlaf geweint hätte. Die Chancen standen besser, dass ich mit den Armen flattern und tatsächlich davonfliegen könnte. Er war mein Hund. Und ich hatte ihn vom Welpenalter an großgezogen. Und ich würde ihn ganz sicher nicht in diesen Wäldern zurücklassen. Also folgte ich ihm. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Doch ich ahnte, dass es nicht gut sein konnte. Was auch immer die Polizei da unten gefunden hatte. Sie hatten nicht nur alle makabren Details für sich behalten. Sie hatten außerdem gelogen. Der Bunker war nicht abgerissen worden. Nicht einmal abgesperrt. Im Gegenteil. Die blauen Latexhandschuhe, die hier und da auf dem Boden verteilt lagen, und die paar zerbrochenen Polizeitaschenlampen, die ich sehen konnte, deuteten darauf hin, dass diejenigen, die zuletzt in diesen Tunneln waren, es sehr eilig hatten, hier wieder herauszukommen. Wenn man bedenkt, dass hier 7 Menschen gestorben sein sollen, wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass irgendjemand mit der Säuberung dieses Ortes beauftragt gewesen war. Doch der Korridor sah weitestgehend unberührt aus. Nach ein paar weiteren Metern im Tunnel begann hektisches Gekritzel, die Wände zu zieren. Die verzweifelten Aufzeichnungen eines einsamen Überlebenden, hinterlassen, um irgendwann entdeckt zu werden wie Höhlenmalereien. Es waren größtenteils Fluchtpläne, Diagramme, Blaupausen, Berechnungen und Formeln. Alle drehten sich um die Tür und die fehlerhaften Mechanismen, die dafür sorgten, dass sie verschlossen blieb. Instinktiv ging ich davon aus, dass sie von Daniel stammten und dass er der Letzte war, der in diesem Bunker starb. Was für ein unfassbar schreckliches Schicksal es sein muss, als Vater seine eigenen Kinder sterben zu sehen. Doch es wurde noch schlimmer. Langsam wurden die Rechnungen und Pläne ersetzt durch verzweifelte Kritzeleien. Dieselben paar Sätze wiederholten sich immer und immer wieder. 5 Türen. 5. Nicht 6. 6. Nicht geschafft. Nicht geschafft. 6 Türen. 6. So etwas erwartet man eigentlich an den Wänden einer Irrenanstalt zu finden. Psychotisches, zusammenhangloses Geschwafel, lediglich unterbrochen von 6 Paragraphen. Hier war jeder einzelne Buchstabe ordentlich niedergeschrieben. Und jeder der kurzen Paragraphen wurde von einem wunderschön gemalten Kreuz geziert. Elliot Vance, 15 Jahre. Ein begnadeter Gitarrist. Er mochte Jungs, auch wenn er dachte, dass ich das nicht wüsste. Ich liebte ihn von ganzem Herzen. Er war ein wundervoller Mann geworden. Alicia Vance, 14 Jahre. Sie liebte es zu malen und zu schießen. Sie hatte das Temperament ihrer Mutter. Es hätte sie im Leben noch weit gebracht. Elijah Vance, 8 Jahre. Der klügste von uns allen. Das hier waren Daniels Gedenkstätten für seine Familie. Diese Worte im Licht meiner Taschenlampe zu sehen, gab mir einen ersten Eindruck über die überwältigende Verzweiflung, die er hatte ertragen müssen. Irgendwann muss ihm bewusst geworden sein, dass er nicht mehr die Chance dazu haben würde, diese Worte auf der Beerdigung seiner Familie zu sprechen. Das hier war sein letzter Versuch, die Welt dazu zu bringen, sie alle so zu sehen, wie er es getan hatte. Als Menschen. Mit einem echten Leben. Mit den Worten an der Wand endete auch der Tunnel. Und ich entdeckte eine Falltür im Boden. Sie war nicht geöffnet. Doch das hier war eine Sackgasse und Ripleys Abdrücke verschwanden direkt vor der Luke. Ich befürchtete, dass er in Gefahr sein könnte. Doch trotzdem blieb ich noch einen kurzen Moment stehen und blickte zurück auf die Bunkertür, ungefähr 20 Meter hinter mir. Der einst so düster wirkende Wald sah nun viel heller aus. Selbst an solch einem bewölkten und regnerischen Tag wie heute. Ein Teil von mir hatte das Gefühl, die gesamte Welt hinter mir zu lassen, als ich langsam meinen Abstieg die Leiter hinunter begann. Ich kam in einem großen, runden Wohnraum an, der mit verschiedenen Möbeln vollgestellt war. Die Wände waren bedeckt von Klappbetten und Tischen. Jeder Zentimeter dieses Raumes multifunktional. Der Essbereich konnte mit wenigen Handgriffen zum Wohnzimmer umfunktioniert werden, welches selbst zu einem Platz werden konnte, an dem man schlafen oder Sport machen könnte. Es kam immer nur darauf an, welches spezielle Möbelstück man ausklappte, drehte und wendete. Mit 7 Menschen, gefangen in diesem geschlossenen Raum mit nicht einmal annähernd genügend Privatsphäre, machte diese Aufteilung wirklich Sinn. Trotz allem war es immer noch ein großes Zimmer, viel größer als die meisten Studio-Apartments. Mit ein paar Korridoren, die noch tiefer in die Erde hineinführten und mir verrieten, dass dieser Bunker mehr zu bieten hatte, als es auf den ersten Blick sichtbar war. Ich sah mich nach den Spuren meines Hundes um und fand auch ein paar. Doch so weit entfernt vom nassen Waldboden wurden seine Pfotenabdrücke immer blasser und blasser. Ich wollte ihnen folgen, doch ich hielt mich selbst davon ab, gedankenlos nach vorne zu stürmen. Und es würde keinem von uns beiden helfen, wenn ich mich noch verletzte. Ich entschied mich dafür, mich noch ein wenig umzusehen und entdeckte schnell einen Esstisch. Falls bisher noch nicht klar war, dass sich die Polizei nicht viel ums Aufräumen geschert hatte, dann war es das spätestens jetzt. Die Teller waren noch immer dort verteilt, das Essen darauf zu einem komischen schwarzen Schleim verrottet. Die Mütze eines Kindes lag auf einem der Gestecke. Der einst cremefarbene Vlies, mittlerweile kränklich grün und gelb. Die Stühle hatten eine mit Holzscheiten verstärkte Lehne, mit tiefen Rillen an den Seiten, um lange Nägel ins Gestell zu schlagen. Auf jedem einzelnen Kissen befanden sich faulig stinkende Flecken, deren Form lustigerweise dem Abdruck eines Hinterteils ähnelte. Mit meinen behandschuhten Händen berührte ich einen dieser Abdrücke und das Material knisterte lautstark. Was auch immer es war, ich fand ähnliche Flecken auf Besteck und Tellern und hier und da sogar ganze Handabdrücke auf der Tischdecke. Zuerst dachte ich, es sei Blut. Doch das passte nicht wirklich. Die Umrisse waren zu sauber, als dass es sich um ausgelaufenes Blut hätte handeln können. Auf der Lehne eines Stuhles hatte sich ein Fleck in der Form einer weiblichen Hüftrundung breitgemacht, wie eine beinahe perfekte Silhouette. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich mich daran erinnerte, dass Miranda Vance schon immer eine sehr schlanke Frau war. Und ich wunderte mich, wie sie solch einen Abdruck auf dem grauen Stoff hinterlassen konnte. Mit meiner Taschenlampe konnte ich sehen, dass diese Flecken an den komischsten Orten auftauchten. Natürlich waren sie größtenteils auf den Betten und Decken verteilt. Manche auf dem Boden, wie man es eben in einem Raum voller kranker Menschen erwartet. Doch warum sah einer dieser Flecken am Boden genauso aus wie ein Kind, das sich zusammenrollt? Und warum war dasselbe Zeug auf der Fernbedienung, Büchern und Regalen, sogar Brettspielen verteilt? Alles von Sofakissen über DVD-Boxen bis hin zu Wäschehaufen war beschmiert mit diesem angetrockneten braunen Schleim, der einen fauligen, kupferartigen Geruch ausstieß. Gerade das Puzzle verwirrte mich besonders. Irgendjemand hatte einen weiteren Tisch mit 4 Stühlen aufgestellt. Alle mit verstärkter Rückenlehne sowie die am Esstisch. Ein Puzzle war herausgelegt worden, und 4 kleine Häufchen von Puzzleteilchen auf die Plätze verteilt. Wobei jedoch nur einer von ihnen so aussah, als wäre er angerührt worden. Der Rest von ihnen schien unberührt. Fast so, als hätte jemand 3 weitere Leute zum Puzzeln eingeplant, die eigentlich gar keine Lust darauf hatten. Vielleicht hatte Daniel versucht, die Stimmung aufrechtzuerhalten, während der Rest der Familie mit der Krankheit kämpfte. Gott bewahre, wie es wirklich gewesen sein soll. Ich konnte nicht anders, als mir diesen armen, alten Mann vorzustellen, der zusammen mit seinen sterbeskranken Liebsten an diesem Tisch sitzt und versucht, sie dazu zu ermutigen, die filigranen Teile zur Hand zu nehmen und an ihren rechtmäßigen Platz zu stecken, während sie immer wieder das Bewusstsein verlieren. Von diesem Raum ging eine Art Wahnsinn aus. Und je länger ich hier unten blieb und mit meiner Taschenlampe immer mehr Kleinigkeiten entdeckte, desto dringender wollte ich wieder verschwinden. Eine der Türen war mit Holzbrettern vernagelt. Ein Sofa war auseinandergenommen worden. Mehrere Betten waren verbrannt. Und alle Glühbirnen waren entfernt und in eine Box auf der Küchentheke gelegt worden. Als ich zur Decke blickte, wurde mir endlich klar, warum die Polizei so stark davon ausgegangen war, dass die Vances nicht überlebt hatten, obwohl man nie ihre Leichen gefunden hatte. Irgendjemand hatte einen menschlichen Finger in eine der leeren Lampenfassungen gesteckt. Fast so, als hätte er erwartet, dass er anfangen würde zu leuchten, wenn man den Lichtschalter umlegte. Was war hier geschehen, dass die Polizei einfach so verschwand und nie wieder zurückkehrte? Dass sie noch nicht einmal den Finger mitnahm, um ihn auf Krankheiten zu testen? Oder wenigstens, um zu erfahren, wem er gehörte? Ich beschloss, dass es an der Zeit war, mich zu beeilen und endlich meinen Hund zu finden. Hier waren Menschen gestorben. Und auch wenn ich nicht gerade abergläubisch bin, kann ich ja nicht der einzige Skeptiker sein, der die Zahlen im Kopf überschlagen hat und zu dem Entschluss gekommen ist, dass es nicht schaden kann, Respekt vor etwaigen Geistern zu haben. Dieser Bunker war beengend, gruselig und die Luft stank so schlimm, dass ich befürchtete, selbst krank zu werden. Es brachte niemandem etwas, noch länger hier zu bleiben. Doch ich sollte verdammt sein, wenn ich einfach weglaufen und Ripley hier unten lassen würde. Es ist ja nicht so, dass er ganz alleine die Leiter wieder hinaufklettern konnte. Ich wusste ja nicht einmal, wie er überhaupt hier runtergekommen war. Ich nahm allen Mut zusammen und rief nach meinem Hund. Durchbrach die Stille, auch wenn es sich so anfühlte, als würde ich damit eine unausgesprochene Regel dieses gottverdammten Ortes brechen. Als wäre ich zu laut auf einem Friedhof gewesen.
Ripley? Ripley!
Ich wartete und hoffte, dass ich das leise Tapsen seiner Pfoten hören würde. Doch da war nichts außer Stille. Die Art von Stille, die dich darüber nachdenken lässt, ob es dort in der Dunkelheit nicht irgendjemanden oder irgendetwas gibt, das angestrengt die Luft anhält, um wie das nicht zu scheinen. Geduldig darauf wartend, dass du ihm endlich den Rücken zudrehst. Der Fernseher schaltete sich urplötzlich ein und ein weißes Rauschen füllte den Raum. Ich schrie, sprang zurück und fiel beinahe rückwärts um, direkt auf einen Schlafsack, der so aussah, als hätte er eine Woche lang in der Gosse gelegen. Als ich endlich realisierte, was passiert war, hörte ich bereits eine blecherne Wiedergabe von Daniel Vances Stimme.
Endlich das Problem gefunden. Ich möchte noch einmal erwähnen, wie wenig ich von dem verstehe, was...
Mit zusammengezogenen Brauen näherte ich mich dem Bildschirm. Es zeigte den Bunker als gründliches Infrarotbild mit Daniel direkt vor der Kamera und dem Esstisch hinter ihm. Das Bild war krisselig und es fiel mir erst schwer, etwas zu erkennen. Doch dann konnte ich ganz klar sehen, dass der Rest der Vances auf den Stühlen am Esstisch saß.
Miranda ist als erstes krank geworden. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, macht das auch Sinn. Miranda ist öfter mal in die Vorratskammer gegangen, um etwas zum Kochen zu holen. Und wir haben es ja hinter einem der Kühlschränke gefunden. Also macht das schon...
Eine der Figuren hinter ihm kippte mit einem satten Knall nach vorne auf den Tisch und warf dabei einen der Teller auf den Boden.
Scheiße, scheiße, scheiße,
murmelte Daniel, während er aufstand, die Frau bei den Schultern packte und wieder aufrichtete.
Miranda hat mein Essen noch nie geschmeckt,
lachte er und werkelte an der Lehne des Stuhls herum.
Die Stangen sind viel besser als das Klebeband. Ich habe so viele Stunden damit verbracht, sie an den Stuhl zu kleben. Hat aber nie funktioniert. Aber die Stangen, sie passen genau an die Wirbelsäule. Und mit ein paar Modifikationen kann ich sie ganz einfach in den Stuhl stecken. So kann jeder zum Abendessen kommen. Ich arbeite gerade an etwas Ähnlichem für den Familienspieleabend.
Daniel kam grinsend zurück zur Kamera, nahm sie von ihrem Stativ und filmte den Esstisch. Was ich dort sah, ließ mich beinahe meine Taschenlampe verlieren. Seine Familie war schon lange tot. Ausgemergelte Gesichter, keine Nasen, Lippen, die sich weit zurückgezogen hatten, dass sie die Sicht auf ein schreckliches Grinsen freigaben. Das dort waren Leichen. Das war selbst durch die schlechte Auflösung des Bildes ganz klar zu sehen. Das Einzige, was sie irgendwie auch nur im Entferntesten lebendig wirken ließ, waren ihre Augen, die das Infrarot der Kamera reflektierten und so in der Dunkelheit leuchteten. Dennoch schien Daniel komplett ahnungslos ihrem Zustand gegenüber. Er wuschelte Elliot durchs Haar, küsste seine Frau auf die Wange, strich sanft über die Schulter des jungen Mädchens. Er nahm sogar den kleinen Alexander aus seinem Kinderstuhl und wiegte ihn hin und her. Jedenfalls glaube ich das. Ich kann mir nicht so sicher sein, denn in dem Moment wendete ich mich ab, nicht gewillt, den kleinen Jungen aus der Nähe zu sehen. Vom Fernseher abgewandt, konnte ich nicht anders, als mit meiner Taschenlampe auf den Esstisch zu scheinen. Und ich begann zu zittern, als mir klar wurde, was genau diese Flecken sein mussten. Kein Blut. Jedenfalls nicht direkt. Verflüssigtes Fleisch. All die Monate in Einsamkeit hatten Daniel davon abgehalten, seine Familie zu bestatten. Stattdessen hatte er sie von Stuhl zu Stuhl getragen, wie Puppen. Hatte sie fernsehen lassen, ihnen ihre Lieblingsbücher gegeben. Er hatte ihre leblosen Hüllen an den Tisch gesetzt und darauf gewartet, dass sie ein verdammtes Puzzle vollendeten. Der Gedanke daran entsetzte mich durch und durch.
Zurück an die Arbeit. Es ist offensichtlich nicht Teil des originalen Designs. Es gibt einen kleinen Raum auf der anderen Seite. Jedenfalls nicht auf den Blaupausen. Elliot hat mir nicht geglaubt. Warum sollte er auch? Ich habe jeden einzelnen Zentimeter des Bunkers gebaut. Aber ich habe nicht diese Tür in die Vorratskammer im untersten Stockwerk gesetzt. Ich habe die Kameras durchgeschaut und ein paar von den Fotos, die ich während der Bauarbeiten gemacht habe. Und auf ihnen ist dort nur eine kahle Wand. Aber jetzt ist da diese Tür. Und sie muss ja irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, wann sie sich öffnen wird oder wohin sie führt. Doch irgendwann wird sie es tun. Und dann werde ich bereit sein. Denn ich muss wissen, was auf der anderen Seite ist. Und warum es uns das angetan hat. Ganz alleine hier unten. Wir schlafen meistens alle zur selben Zeit. Es hätte uns so einfach die Kehle aufschlitzen können. Doch das hat es nicht getan. Es hat sich Zeit gelassen. Und ich weiß nicht warum. Es hat unsere Radios genommen, unsere Computer, unsere Handys. Eines nach dem anderen. Keinem von uns ist das aufgefallen, bis es bereits zu spät war. Ich habe den Kindern noch gesagt, dass sie besser auf ihre Sachen aufpassen müssen. Und selbst als sie sich beschwert haben, bin ich einfach davon ausgegangen, dass ihre Handys in irgendwelchen Schränken liegen. Wo sonst sollten sie sein in so einem verschlossenen Bunker? Aber es waren nicht die Kinder. Wenn ich darauf zurückblicke, gab es so viele Anzeichen. Wer hatte die ganzen Lichter verschwinden lassen? Wer hatte die Batterien in den Taschenlampen leer gemacht? Wie lange haben wir schon damit gelebt, bevor uns bewusst wurde, dass wir nicht allein sind? War es bereits von Anfang an unter uns? Tür, die ins Nichts führt. Die meiste Zeit jedenfalls. Denn ich weiß ganz genau, dass dort nicht immer eine Ziegelwand ist, wenn man die Tür öffnet. Da ist noch mehr. Ich kann es herumschlürfen hören. Der nasse Atem in seinen Lungen. Ein schreckliches Geräusch, das es von sich gibt, während es durch die Gänge schleicht, wenn es denkt, dass ich schlafe.
Ich lauschte Daniels Worten, komplett eingefangen von diesem seltsam faszinierenden Monolog, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Eine Infrarotkamera, die in der Dunkelheit filmt. Das Bild ein aufwühlendes Chaos und dennoch so abgestimmt. Was hatte ich dort gerade gesehen? Ich pausierte die Wiedergabe und spulte zurück. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich zwei stecknadelgroße Lichter in der Dunkelheit direkt über Daniels Schulter. Ganz langsam löste sich das Bild in meinem Kopf. Und plötzlich wusste ich, was ich dort sah. Mein Blut gefror zu Eis. Miranda Vance hatte ihren Kopf zur Kamera gedreht. Und ihre leblosen Augen leuchteten, als sie Daniels Hinterkopf anvisierte.
Keinen Sinn darin zu gehen. Ich bin kein Physiker, aber diese Tür scheint genug radioaktive Strahlung abzugeben, um nun eine siebenköpfige Familie zu töten. Wenn niemand von uns es angefasst hätte. Im selben Raum zu sein ist riskant, aber nicht tödlich. Wenn man bedenkt, wie krank wir alle geworden sind, ist es offensichtlich, dass die Neugier uns übermannt hat. Einer nach dem anderen. Wir sind ihm zu nahe gekommen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das Ding auf der anderen Seite ja auch zu uns gekommen. Ich weiß es nicht. Moment. Was war das?
Daniel drehte sich um und die Aufnahme endete. Das Bild, welches eingefroren zurückblieb, war das eines einsamen Mannes. So hell wie ein Stern durch die Linse dieser Kamera. Er blickte in die unbekannte Dunkelheit. Nur durchbrochen von 6 weiß leuchtenden Augenpaaren. Mir wurde die Position, in der ich mich befand, mit einem Mal schmerzlich bewusst. Ich stand nahe dem Esstisch. Und ich hatte die schreckliche Vermutung, dass, würde ich mich zu ihm umdrehen, die Stühle dort nicht mehr leer sein würden. Ich würde die Vances sehen. Sie alle. Auch Daniel. Wie sie auf mich warten. Die Köpfe zu mir gedreht. Ihre Körper in der Dunkelheit verrottend. Hinter mir bewegte sich etwas. Es atmete. Laut. Schnell. Ich wusste, was es war. Ich wusste es einfach. Es kam so schnell auf mich zu. Ich schrie, als ich etwas Warmes und Nasses auf meiner Hand spürte. Es zuckte zurück. Doch dann, ohne Vorwarnung, sprang es auf mich zu und warf mich zu Boden. Ich begann zu weinen, als Ripley quer über mein Gesicht leckte. Er zitterte und war ganz still, was für ihn alles andere als normal war. Er war nie ein leiser Hund gewesen. Nicht, wenn er mich begrüßte. Und vor allem nicht, wenn er so aufgeregt war wie jetzt. Aber was auch immer er hier unten gesehen hatte, es hatte dafür gesorgt, dass er sich nun an mich klammerte und seine Pfoten in meine Schultern drückte. So als wolle er getragen werden. Obwohl er schon seit Jahren viel zu groß dafür war.
Oh, du verdammter Idiot,
säuselte ich sanft. Und selbst im Dunkeln konnte ich ihn mit dem Schwanz wedeln sehen. Doch Spaß beiseite. Ich war mehr als erleichtert darüber, ihn endlich gefunden zu haben.
Lass uns von hier verschwinden, okay? Lass uns von hier verschwinden.
Ich hob ihn hoch, zitterte etwas unter seinem Gewicht. Doch weigerte mich dagegen, meine müden Muskeln gewinnen zu lassen und ging auf die Leiter zu. Es war nicht einfach, die 3 oder 4 Sprossen zur Luke zu erklimmen. Doch ich schaffte es und drückte von unten dagegen. Zuerst mit einer, dann mit beiden Händen. Immer und immer wieder, mit aller Kraft, die ich noch hatte. Doch die Luke bewegte sich kein Stück.
Scheiße,
schrie ich und hämmerte mit meinen Fäusten dagegen. Doch alles, was ich davon hatte, war ein schmerzendes Handgelenk. Die Falltür hatte sich verklemmt, als die Klinke auf irgendeine Art und Weise abgebrochen war. Ich benötigte eine Zange oder etwas anderes, um die kleine Eisenstange durchzuschneiden, die die Luke verschloss. Meine Finger waren zu schwach, um es zu bewegen. Und auch mit roher Gewalt bekam ich die Falltür nicht auf. Die Eisenstange war gut 1 Zentimeter dick und ich brauchte irgendein Werkzeug, um sie von dieser Seite aus zu umgreifen. Wenigstens kann ich das reparieren, dachte ich, als ich wieder nach unten stieg und einmal tief durchatmete. An einer Wand entdeckte ich eine simple Skizze des Bunkers mit Kreide gemalt. Es gab 3 Stockwerke. Das unterste wurde als Lager genutzt, das hatte Daniel bereits erwähnt. Und er hatte es mit einem großen roten X durchgestrichen. Ganz oben waren die Unterkünfte, also dort, wo ich mich in diesem Augenblick befand. Das Stockwerk unter mir war mit Werkstatt beschriftet. Dort hatte ich die beste Chance, das zu finden, was ich suchte. Ich fand eine Tür, die zu einer Wendeltreppe aus Beton führte. Und als ich so dort oben stand und mit meiner Taschenlampe das spiralene Geländer beleuchtete, war ich mir nicht ganz sicher, was ich hoffte, dort unten zu sehen. Da gab es nur raue Schatten und das Gefühl, dass dort etwas Fauliges in der Luft liegt. Ein Geruch, der im Hals kratzte und in den Lungen brannte. War die Polizei überhaupt so weit hinuntergestiegen? Hatten sie gesehen, was ich auf dem Fernseher gesehen habe? Und waren sie daraufhin einfach gegangen? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Aufnahme reichte, um den Sheriff und sein ganzes Team in die Flucht zu schlagen. Also musste es noch etwas anderes geben. Etwas, das einem Dutzend bewaffneter Männer so viel Angst machen konnte, dass sie nicht einmal mehr zurückblickten. Etwas, das sich definitiv irgendwo hier unten aufhielt. Die Tür. Ich bemühte mich leise zu sein, als ich hinabstieg. Zuerst spielte ich mit dem Gedanken, Ripley dort oben zu lassen. Doch nachdem ich ihn bereits einmal fast verloren hatte, riskierte ich es lieber, ihn mitzunehmen und so wenigstens zu wissen, dass er noch bei mir war. Außerdem war er sogar leiser als ich selbst und mir war nicht gerade danach zumute, die Stufen allein hinabzusteigen. Er folgte mir mit dem leisen Klicken seiner Krallen auf dem Beton. Ein Geräusch, das mich etwas beruhigte, auch wenn die Taschenlampe in meinen Händen noch immer zitterte. 1 Stockwerk tiefer fand ich die Werkstatt genauso vor, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein riesiger Raum voller Generatoren, Benzin- und Wassertanks, Kessel und Heizungen und so gut wie allem anderen, das man zum Überleben benötigte im Falle eines Atomkrieges, jedoch nicht an der Oberfläche lagern konnte. Rohre und Kabel liefen von einem Ende des Raumes zum anderen. Und selbst jetzt, Jahre später, summten viele der Maschinen noch immer leise vor sich her. Eine Tatsache, die mich etwas nervös machte. Beim Anblick der vielen Windungen und industriellen Maschinerien wurde mir schwindelig. Also blickte ich schnell umher und fand sogleich den kleinen Platz, den Daniel anscheinend für seine Handarbeiten nutzte. Eine Werkbank zog sich durch etwa 1/5 des Raumes. Und darauf aufgereiht befanden sich ein paar hochmoderne Werkzeuge. Jedoch alle bereits abgenutzt. Drehmaschinen, Sägen, Bohrer, Schleifmaschinen, Schweißapparate. Alles, was ein Mann benötigte, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und Daniel war fleißig gewesen. Ich kann nicht genau sagen, an was er genau gearbeitet hatte. Doch dort auf der Werkbank lag ein Arm. Er lag auf einem Stapel Papiere, die sich über die Jahre langsam braun gefärbt hatten, sodass es aussah, als hätte jemand Kautabak darauf gespuckt. Auf dem Whiteboard war eine ausgeblichene, aber immer noch erkennbare Skizze von etwas gezeichnet, das aussah wie ein Kugelgelenk. Ich dachte zurück an die Aufnahme, an Daniels kleinen Mechanismus, um seine Familie aufrecht sitzen zu lassen, und musste ein Würgen unterdrücken, als ich den Arm wieder sah. Ich weiß nicht, ob Daniel an beweglichen Gelenken gearbeitet hatte oder nur einen Weg gesucht hatte, die einzelnen Gliedmaßen wieder an ihren Platz zu bekommen, nachdem sie im Verwesungsprozess vom Körper fielen. Doch die Größe des Arms deutete darauf hin, dass er einem Teenager gehören musste. Und Daniel hatte ihn einfach hier liegen lassen, wie den Zeiger einer kaputten Uhr. Außerdem fehlte ihm ein Finger. Wie verrückt war dieser Kerl? Fragte ich mich und begann damit durch die Kisten zu wühlen, auf der Suche nach einer starken Zange oder einer Metallsäge. Ripley wich vor dem Krach zurück. Doch nachdem ich mir sicher war, dass er nicht einfach so abhauen würde, setzte ich meine Suche fort. Ich nahm mir Kiste über Kiste vor und hoffte, dass ich bald finden würde, was ich suchte. Irgendetwas, um diese verdammte Metallstange durchzuschneiden. Ich schaffte es, einen Bolzenschneider, eine Brechstange und eine stabile Zange zu ergattern. Eines wanderte in meine Tasche. Das andere steckte ich mir in die Hose. Und den Bolzenschneider behielt ich in der Hand. Er war zu groß für meine Tasche und lag schwer in meiner Hand, was mich etwas beruhigte, auch wenn das Gefühl nicht lange anhielt. Etwas bewegte sich in der Dunkelheit, dort in diesem verdrehten Dschungel von Schatten, geworfen von Kabeln und Rohren. Ein Mensch. Dürr, aber zweifelsohne menschlich von der Form her. Ich konnte nicht anders, als an das zu denken, was ich auf der Aufnahme gesehen hatte. Es hatte nicht real sein können, oder? Vielleicht hatte Daniel sich einen Scherz erlaubt. Mit Draht und einem Motor vielleicht. Der Gedanke daran, dass sich diese Leichen von alleine bewegt hatten. Ich konnte es nicht sicher wissen. Es war furchteinflößend. Doch in der schieren Panik hielt mein Gehirn an genau diesem Gedanken fest. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann sah ich sie. Ein paar weiß leuchtende Stecknadelköpfe, die mich aus den Tiefen des vollgestellten Raumes beobachteten. Ripley stand hinter mir, den Kopf gegen mein Bein gepresst und stieß ein leises Wimmern hervor. Das Verhalten eines vor Angst gelähmten Hundes. Nur ein Stück Metall, sagte ich mir, als das Licht in meiner Hand so unkontrolliert zitterte, dass ich Probleme hatte, noch geradeaus zu sehen. Nur zwei glänzende Stücke Metall. Sie blinzelten und bewegten sich auf mich zu. Wenn ich bis jetzt noch Zweifel hatte, wurden diese beim Anblick einer weißen Hand, die sich langsam ins Licht schob, ausradiert. Ich rannte zur Treppe und begann die ersten Stufen hinaufzusteigen, als ich sah, wie etwas das Gelände am oberen Ende umfasste. Ein schimmliger Klumpen Fleisch, gerade noch so als Faust zu erkennen. Die Haut war bereits so weit verrottet, dass beinahe nur noch Knochen übrig waren. Ohne es wirklich zu wollen, hob ich aus Reflex meine Taschenlampe und sah das aufgeblähte Gesicht einer haarlosen Leiche auf mich herabblicken. Ich konnte nicht einmal mehr erkennen, ob es sich dabei um die Leiche einer Teenagerin handelte oder ob es der 60-jährige Daniel gewesen sein könnte. Ich drehte mich um und sah eine weitere Leiche aus der Werkstatt auf mich zutaumeln. Ich war gefangen, konnte nirgendwohin fliehen. Die plötzliche Wärme an meiner Wade verriet mir, dass Ripley sich eingepinkelt hatte. Ein erwachsener Hund mit dem Schwanz eingeklemmt, der zitterte wie ein Welpe und verzweifelt darauf hoffte, in den Arm genommen zu werden. Gott, ich musste mich irgendwie zusammenreißen. Ich konnte ihn nicht einfach hochnehmen, aber definitiv auch nicht hier unten lassen. Ohne einen anderen Ausweg in Sicht rannte ich die Treppen hinunter in die Vorratskammer. Ich war versucht, einfach anzuhalten, als ich unten ankam. Hier war die Luft dicker. Und das Geräusch meines eigenen Atems klang gedämpft, wie von ganz weit weg. Doch ich musste nur einen kurzen Blick zurückwerfen und drei Paar leuchtende Augen auf mich zukommen sehen, um genügend Ansporn zu haben, um durch den Korridor zu rennen und durch die nächstbeste Tür zu brechen. Was ich sah, war nichts anderes als ein typischer Vorratsschrank, nur dass einige Regale zu Boden geworfen waren und das Essen bereits verrottete. Ein oder zwei Schränke waren aber immer noch intakt und auf den unteren Regalen standen etliche große hellblaue Container, die ein ziemlich gutes Versteck abgaben. Ich duckte mich zwischen die Container und schaltete meine Taschenlampe aus. Ich saß bereits zwischen den Containern, als ich bemerkte, dass das noch nicht alles in diesem Vorratsschrank war. Die Tür sah beinahe normal aus. Ich konnte verstehen, warum Daniel verwirrt gewesen sein musste. Denn sie sah fast genauso aus wie die restlichen Türen hier unten. Doch nicht ganz. Sie war etwas zu groß und zu weit. Einen ganzen Meter vom Boden entfernt. Und das Metall war bereits komplett verrostet. So als wäre sie hier viel schneller gealtert als alles andere. Um das Schloss herum wuchs ein schleimiges, nasses Moos, wie man es an Bäumen in Sümpfen finden würde. Und alle paar Sekunden trat eine komische, ölige Flüssigkeit hervor. Natürlich war das allein nicht außergewöhnlich. Doch die Flüssigkeit tropfte horizontal, entgegen der Schwerkraft, sodass ein großer Batzen der Flüssigkeit immer mal wieder quer durch den Raum geschleudert wurde und an die gegenüberliegende Wand klatschte. Dort hinterließ es, entgegen aller Logik, eine Pfütze so groß wie ein ausgewachsener Mann. Ich erinnerte mich daran, dass Daniel etwas von radioaktiver Strahlung gesagt hatte und rückte von dem Moos weg, drückte mich weiter in die Dunkelheit und presste Ripley an mich, in der Hoffnung, dass er mich nicht verraten würde. Dann schaltete ich mein Licht wieder aus und wartete. Es musste länger gedauert haben, mich zu verstecken als gedacht, denn gerade einmal 2 Sekunden später stolperten die Figuren herein. Nachdem ich die Taschenlampe ausgeschaltet hatte, war es in diesem Raum stockdunkel. Doch sie machten genug Krach, um zu wissen, dass sie mindestens zu zweit waren. Ich blieb, wo ich war, wusste nicht, ob sie direkt auf mich zukamen oder nur einen Weg hinaussuchten. Ich betete für Letzteres. Als ich schließlich ein paar Meter von mir entfernt ein Kratzen hörte, hielt ich es nicht mehr aus und schaltete meine Taschenlampe wieder ein. Ich hatte mich enorm verkalkuliert. Daniel Vance stand nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt.
Verschwinde!
Zischte er mit seinem zahnlosen, aufgerissenen Mund. Eine lebende Leiche, genau wie die anderen. Doch mit einem letzten Funken Intelligenz in den großen, ängstlichen Augen. Und dann hörte ich es. Das Knarzen einer Tür. Ohne darüber nachzudenken, drehte ich mich um und sah es an der Wand. Ich sah, wie es sich öffnete. Und hinter dem ungewöhnlichen Stahl war nicht nur alter Zement. Das dort war eine riesige Speiseröhre. Ein Tunnel aus pulsierenden Muskeln, umrahmt von Zähnen so groß wie Hände. Eine Abwärtsspirale des Wahnsinns. Heiße, stinkende Luft füllte den Raum, hüllte mich in die verrottenden Leichen ein. Wir waren alle wie paralysiert von dem, was wir da sahen, auch wenn manche von ihnen nicht einmal mehr Augen hatten.
Was zur Hölle?
Murmelte ich, nicht in der Lage, meinen Blick von diesem fleischigen Tunnel hinter der Tür zu wenden.
Es kommt,
flüsterte Daniel, packte mich mit einer Faust und schleuderte mich aus dem Zimmer. Ich landete auf dem Bauch und rutschte über eine gelartige Flüssigkeit, die die Fußspuren der Vances hinterließen, bei deren Geruch sich mir der Magen umdrehte. Das Schlimmste daran war, dass sie kalt war. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hatte ich gedacht, dass das, was aus den Leichen heraustriefte, brandheiß sein müsste. Doch das war es nicht. Es sickerte in mein T-Shirt, so als wäre ich gerade in eine Pfütze gefallen.
Es kommt.
Es war nicht Daniels Stimme. Ich war mir nicht sicher, doch es hörte sich an wie das Flüstern eines Kindes. Einer nach dem anderen humpelten die Leichen zur geöffneten Tür und knieten sich vor ihr nieder. Ich kann nicht sagen, warum. Doch es fühlte sich so an, dass sie alle außer Daniel ihren Verstand verloren hatten. Er sah noch einmal zu mir zurück und sprach, bevor er seinen Kopf wie die anderen auf den harten Steinboden senkte.
Unser einziger Fehler war es, hier zu sein, damit es uns foltern konnte. Es braucht keinen Grund, nur die Gelegenheit. Es will uns nicht gehen lassen. Es will uns noch nicht einmal sterben lassen. Und wenn es dich kriegt, wird es dich auch nicht mehr loslassen.
Seine Stirn prallte auf den Boden. Und dann griff etwas durch die Tür und packte seinen Kopf auf die Art, wie ich einen Apfel aufheben würde. Mittlerweile vollkommen panisch schnappte ich mir Ripley und den Bolzenschneider und rannte. Ich rannte, als wären meine Beine Maschinen, die Müdigkeit und Schmerz nicht kannten. Ich musste schnell sein. Ich musste hier weg. Die Hand hatte Daniel gepackt. Dieses Bild schwirrte mir den ganzen Weg über im Kopf herum. Es tat weh. Doch mein Gehirn war nicht in der Lage, einen anderen Gedanken zu formen. An etwas anderes zu denken, als an diese Finger mit viel zu vielen Knöcheln und Fingernägeln so groß wie ein Handy. Ich erreichte das Obergeschoss und schnappte verzweifelt nach Luft. Doch ich gab mir nicht die Zeit, um durchzuatmen. Ich kroch zur Leiter hinüber, stieg die paar Sprossen hoch und machte mich sofort an die Arbeit und versuchte, die Metallstange durchzuschneiden. Mit nur einer Hand war es eine Tortur. Mit der anderen hielt ich jedoch die Taschenlampe und leuchtete damit verzweifelt auf die Tür hinter mir. Es dauerte nicht lange, bis ich vor Hektik meine einzige Lichtquelle fallen ließ.
Nein, 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 nein,
flüsterte ich. Doch ich hatte keine Zeit, die Taschenlampe wieder aufzuheben. Ich musste hier raus. Und zwar schnell. Ich konnte nicht sehen. Doch ich war mir sicher, dass ich etwas die Treppe hinaufkommen hörte. Nicht das gleichmäßige, dumm, dumm, von menschlichen Füßen. Nein, das hier klang anders. Wie das schnelle Tock, Tock, Tock einer Spinne vielleicht. Etwas mit hunderten Händen und Füßen. Oder was auch immer es an deren Stelle hatte, das über den Boden huschte und einen Körper voranzog, dessen Form alleine eine Beleidigung gegenüber der Schöpfung war. Mit aller Kraft lehnte ich mich gegen den Bolzenschneider und endlich brach ich hindurch. Ich schmiss die Luke auf und mit gerade genug natürlichem Licht, das in den Bunker fiel, konnte ich Ripley am Ende der Leiter sehen, der die Tür und die Treppe dahinter anknurrte. Ich bückte mich, hob ihn hoch und erklomm die restliche Leiter so schnell, dass meine Muskeln sich wie Pudding anfühlten, als ich endlich oben ankam. Ich knickte ein, landete auf Händen und Knien. Doch ich war draußen. Der lange Korridor mit den Kritzeleien an der Wand lag nun vor mir. Und an seinem Ende eine Tür, beleuchtet vom bläulichen Licht des Vollmondes. Ripley benötigte keine Anweisungen. Er rannte mit der Geschwindigkeit eines Tieres den Korridor hinab und ich humpelte hinterher, bis ich mich endlich durch die Tür quetschen und auf dem Gras des Waldes zu Boden gehen konnte. Ein paar Sekunden lang verlor ich das Bewusstsein, doch als ich aufschaute und das Geäst über mir hinwegzog, wurde ich schlagartig wach und sah sofort auf das, was meinen Knöchel umfasst hielt. Die Hand hatte die Dunkelheit verlassen und mich gepackt. Und versuchte nun, mich zurück in die Tiefen des Bunkers zu ziehen. Was auch immer es war, sein Körper versteckte sich größtenteils hinter der Tür zum Korridor. Doch die Hand, die meinen Knöchel beinahe zermalmte, war so groß wie mein gesamter Torso. Ich schlug mit Fäusten darauf ein, grub meine Nägel in sein Fleisch. Ich weinte, schrie und trat um mich. Doch nichts davon hielt es auf. Es sah so aus, als würde etwas hinter der Tür hervorgrinsen, voller Vorfreude. Dieses Ding ließ sich Zeit, stellte sicher, dass ich genug Zeit hatte, mir die schlimmen Dinge auszumalen, die nun auf mich warteten. Hätte man mir in diesem Moment eine Pistole gegeben hätte ich mich erschossen. Denn bei Gott, ich konnte den Blick in Daniels Augen nicht vergessen. Als er sich vor dem Ding verneigte, wie ein Mann, der wusste, dass so etwas wie Hoffnung, Stolz, Freude und alles, was auch nur im Entferntesten positiv war, so unerreichbar schien, dass es genauso gut Träume hätten sein können. Wie lang würde dieses Ding sie dort unten halten? Wie lang würde es mich einsperren wollen? Ich weinte wie ein Kind, fühlte, wie mein Geist langsam brach, während ich alles versuchte, um diese verdammte Kreatur davon abzubringen, mich in die Schatten zu ziehen. Ich trat nach der Erde, krallte mich im Dreck fest, auf der Suche nach irgendeiner Wurzel oder einem Rohr, an dem ich mich festhalten konnte. Nichts, rein gar nichts würde mich retten. Ich war nur noch wenige Meter von der Tür entfernt, als Ripley plötzlich auftauchte. Ein Hund, der Angst vor Staubsaugern, Plastiktüten und Automatiktüren hatte. Ein Hund, der sich einmal von einem Hasen in die Flucht schlagen lassen hatte. Ein Hund, in dessen Nähe ich nicht einmal einen gruseligen Film schauen konnte. Er stürzte sich auf den Arm, als wäre er ein Wolf. Als wäre er schon immer einer gewesen. Und auch wenn er die Haut nicht durchbeißen konnte, reichte der Druck aus, um den Griff auf meinen Knöchel so weit zu lockern, dass ich mein Bein befreien konnte. Ich konnte nicht stehen, also schnappte ich mir den Hund und kroch voran, zog so stark ich konnte an der Hand, bis die Haut endlich riss und der Arm blutete. Gemeinsam schafften es Ripley und ich, dass dieses Ding sich zurückzog und uns zurück auf den Waldboden fallen ließ. Wir verschwendeten keine Zeit damit zu beobachten, wie es wieder im Bunker verschwand. Ich drückte meinen Hund an meine Brust und kroch von der Tür weg, bis ich vollends das Bewusstsein verlor. Ich hatte es sicherlich einen Kilometer weit geschafft. Erst als ich die Bunkertür nicht mehr sehen konnte, erlaubte ich mir durchzuatmen und gab mich der Ohnmacht hin. Die Ärzte behaupten, ich hätte eine Lungenentzündung gehabt, was schon irgendwie Sinn machte. Ich hätte ihnen sogar glauben können, wäre da nicht der Sheriff gewesen, der mir einen Haufen komischer Fragen darüber stellte, was ich eventuell oder eventuell auch nicht gesehen haben könnte. Ich wimmelte ihn ab, so gut ich konnte. Ich hatte keine Lust, mich an die Details dieses Albtraums zu erinnern und darüber zu rätseln, ob das alles wirklich geschehen war oder nicht. Vor allem nicht, während ich mit dieser eigenartigen Infektion zu kämpfen hatte. Doch jetzt hatte ich wenigstens Verständnis dafür, dass die Polizei nicht mehr getan hatte, um diesen Ort abzusperren. Manchmal denke ich darüber nach, noch einmal zurückzugehen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Doch bis heute träume ich nachts davon, durch die Tür in diese Dunkelheit gezerrt zu werden. Und nicht nur durch die Bunkertür oder die, die ich noch nicht einmal geöffnet hatte, sondern die darunter. Was ich gesehen habe, glich purem Wahnsinn. Da bin ich mir sicher. Und noch heute denke ich oft an Daniels Worte. Es braucht keinen Grund, nur eine Gelegenheit. Die Vances hatten ihm eine Gelegenheit gegeben. Vielleicht hatten sie ihren Bunker auf einer heiligen Stätte oder einem Portal zwischen Dimensionen oder einem Schauplatz für satanische Rituale gebaut. Es macht keinen Unterschied. Sie waren in die Dunkelheit gebrochen, dachten, sie seien dort in Sicherheit vor den Problemen der Welt. Doch etwas hatte da unten auf sie gewartet. Auf eine siebenköpfige Familie, die es einsperren, ihr jegliche Chance auf Entkommen verweigern konnte und der es schließlich alles genommen hatte. Ich bin seitdem umgezogen. Ich hatte gar keine Wahl. Denn es waren nicht mehr nur die Erinnerungen an das, was damals passiert ist, die mich quälten. Es war auch das Funkradio, das ich im Keller stehen hatte. Ein altes Ding, das mein Vater mir geschenkt hatte, als ich noch ein kleiner Junge war. Gott, ich hatte es schon lange vergessen. Jedenfalls, bis ich eines Tages von einem weißen Rauschen geweckt wurde. Und irgendwo zwischen all dem Lärm hörte ich das Wispern eines Mannes, die Stimme kaum erkennbar. Doch ohne Zweifel seine.
Lass sie gehen. Lass sie gehen. Lass sie gehen. Lass sie gehen.
Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann lass doch eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Du willst wissen, wie es bei Midnight Stories hinter den Kulissen zugeht? Schau doch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort wirst du fündig. _Midnight Stories oder in den Shownotes.